Dank für die liebe Einladung, Professor Kummer, Professor Tragl. Es ist immer eine große Ehre, hier in diesem ehrwürdigen Haus sprechen zu dürfen. Und ich tue das sehr gerne zu einem Thema, mit dem ich mich viele Jahre beschäftigt habe. Die Sterbehilfe ist, wie Sie hier sehen, nicht weit weg von uns Realität. Professor Kummer hat es gerade durch die Worte vom Kollegen Memmer ausgeführt. Es gibt diese Tatsache der aktiven Euthanasie nicht nur in den Niederlanden, es gibt sie auch in Luxemburg und in der Schweiz in einer speziellen Form. Und dahinter stehen oft Motive, die sich durchaus auch mit dem Mantel von Ethik umhüllen und die sagen, auch wir wollen eigentlich das Beste für unsere Patienten, wir wollen aus Mitleid diese Patienten erlösen. Das Thema, das mir Professor Kummer gegeben hat, ist sozusagen auch die Frage in einer pluralistischen Gesellschaft, wie soll es da weitergehen und wie orientiert man sich in einer pluralistischen Gesellschaft? Wir Ärzte greifen zum Teil zurück auf die hippokratischen Maximen des Primum non nocere und des Primum utilis esse und müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es gerade in den letzten Jahrzehnten es gar nicht mehr eine einheitliche Moralvorstellung gibt, eine einheitliche und eindeutige Sittenlehre, sondern dass es unterschiedliche Positionen und Meinungen dazu gibt. Und eben in einer pluralistischen Gesellschaft hat man immer wieder gesucht nach sogenannten mittleren ethischen Prinzipien und unter anderem sind diese beiden hippokratischen Maximen in solche mittleren ethischen Prinzipien eingeflossen und gerade die amerikanische Bioethik, federführend durch herausragende Philosophen der President's Commission Anfang der 80er Jahre formuliert, Tom Beecham und Jim Childress, haben diese vier Prinzipien herausgearbeitet, von denen sie sagen, man soll eben dem Patienten Gutes tun, man darf ihm nicht schaden, man muss seine Autonomie beachten und man solle auch insgesamt das Prinzip, also das, was man nicht mehr hintergehen kann, als Regel der Gerechtigkeit, soll man dem Genüge tun. Insgesamt kann man sagen, hat sich ja zumindest in der Zeit, in der ich studiert habe, ausgebildet wurde und jetzt als Leiter einer Abteilung arbeite, ein wirklich bahnbrechender Wandel abgespielt vom Paternalismus zur Autonomie der Patienten hin. Ich erinnere mich noch gut, als ich formuliert habe, als junger Student war es absolut nicht üblich, immer Patienten über ihre maligne Diagnose aufzuklären. Das war durchaus so, dass man gesagt hat, na Gott sei Dank haben wir das dem nicht gesagt, der weiß das gar nicht, der hat gar keine Angst gehabt, der wurde damit gar nicht konfrontiert. Heute völlig undenkbarer Position. Diese Autonomie, diese Bewegung zur Autonomie hat in den Vereinigten Staaten, gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, in der Onkologie, fast schon überzuschwappen gedroht, weil es dort zu einer Art Cash-and-Carry-Medizin gekommen ist, wo sie im Internet sich ausgewählt haben, na, was möchte ich für eine Behandlung, was kostet sie, wo sind die besten Zentren, was gibt es für Referenzen, und dann können sie wählen und sich dort anmelden. Das Ganze hat sich wieder auch ein bisschen zurückbewegt und ich glaube, man ist heute wieder bei einer Mitte angekommen, wo die Asymmetrie der Beziehung zwischen Arzt und Patient wahrgenommen wird. Der Patient ist auf den Arzt und auf die Hilfe durch den Arzt angewiesen, aber auf der anderen Seite das doch als eine Partnerschaft gesehen wird und letztlich die Autonomie des Patienten dadurch zum Tragen kommt, wie auch schon in den rechtlichen Ausführungen gesagt, dass die letzte Entscheidung immer natürlich beim Patienten liegt. Nun, welche Gründe können überhaupt dazu führen, was sind überhaupt die Motive für eine Sterbebegleitung, für den Wunsch nach einer aktiven Sterbehilfe? Es gibt einfach doch gewisse Defizite und Probleme am Lebensende. Es ist eben genau das, dass Patienten das Gefühl haben, nicht mehr selbst bestimmen zu können. Es gibt zum Teil durchaus noch immer Mängel in der Schmerzversorgung. Es gibt Abhängigkeiten, Isolation, es gibt Kommunikationsprobleme. Patienten fühlen sich nicht ausreichend aufgeklärt und informiert. Es gibt Angst und Depression, es gibt fehlende Unterstützung. Und nicht zuletzt gibt es ja auch durchaus, vielleicht nicht so sehr in Österreich, aber durchaus einen gewissen ökonomischen Druck. Patienten fragen sich immer mehr, wie wird es mit mir weitergehen, was kann ich tun, was wird mit mir geschehen. Wenn man nun dem entgegenhält, gewisse ethische Grundsätze, die sich in der Palliativmedizin als Wurzeln Gott sei Dank festgesetzt haben, so ist möchte ich hier diese Punkte kurz durchgehen und im letzten Punkt nochmal spezifisch auf die Frage der Sterbehilfe eingehen. Ich glaube, die hängen aber alle zusammen und daher sind sie quasi wie ein roter Faden durch diese Argumentationslinie, die man, wenn man so wie ich doch eine Position gegen eine aktive Sterbehilfe einnimmt, aufstellen sollte. Ich glaube, die Gewährleistung der Menschenwürde bis zuletzt ist etwas, was Konsens ist. Es gehört dazu das Selbstbestimmungsrecht, die Aufklärung, die qualifizierte Zustimmung, letztlich die Frage des ökonomischen Drucks und wertvolles Leben bis zum Tod. Nun, was bedeutet Menschenwürde? Hoppla, jetzt bin ich eins zu weit, könnte alles zurück. Danke, wunderbar. Menschenwürde meint die individuelle Würde eines Menschen, die ihm nicht aufgrund irgendeiner Leistung, sondern einfach dadurch, dass er Mensch ist, zukommt. Und der Schutz dieser Menschenwürde, der auch sehr oft in der Diskussion gebraucht wird, ist öffentliche und individuelle Aufgabe. Der Philosoph Kant hat das sehr gut formuliert und hat das auch herausgearbeitet, was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes treten, ein Äquivalent, was über allen Preis erhaben ist, also etwas, was unverhandelbar ist, das macht diese spezielle Würde aus. Und Würde ist unbedingt, Würde ist unabhängig davon, ob man krank ist. Es ist die sogenannte Mitgiftwürde, die wir einfach haben, egal ob wir sie in irgendeiner Weise auch ausdrücken können, ob wir sie leben können, sie ist etwas, was uns gegeben ist. Und die Schwierigkeit des Menschenwürde-Argumentes ist, dass es eigentlich eine elementare Sicherung unserer Existenzbedingungen markieren soll, aber die Menschenwürde nicht alle argumentativen Fragen und Probleme im praktischen Alltag auflöst. Wenn man sich die Menschenwürde in Dokumenten anschaut und ihre Grundlegung in diesen Dokumenten, so fällt auf, dass sie wirklich unheimlich prominent positioniert ist. In der Erklärung der Menschenrechte 1948, also genau als Antwort auf die eingangs geäußerten Gräuel im Dritten Reich, wurde im Artikel 1 formuliert, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und wenn man sich dann ansieht, das deutsche Grundgesetz, und auch das war letztlich eine Antwort auf die vorher stattgefundenen Probleme und Gräuel, so steht dort im Grundgesetz, im Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Es steht nicht, die Würde soll nicht angetastet werden oder darf nicht angetastet werden. Es steht ganz klar und deutlich, ist unantastbar. Es wird überhaupt nicht diskutiert, selbst wenn man diese Würde mit Füßen tritt, bleibt sie in gewisser Weise unantastbar und bleibt erhalten. Und das Ganze wird auch noch durch ein Verfassungsänderungsverbot bezüglich dieses Artikel 1 abgesichert. Diese Würde ist aber so prominent sie positioniert ist, so schwierig ist sie im Konkreten manchmal zu fassen. Kant hat hier wieder weitergeholfen, Kant hat sie in das Spannungsfeld gestellt zwischen unseren sittlichen Ansprüchen und der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und hat gesagt, Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie zu derselben fähig ist, nämlich zur Sittlichkeit, diejenige hat Würde und er hat dann die Würde und das ist ein ganz entscheidender Schlüsselsatz und auch der rote Faden, der dann weiterführt zu genau diesen Thematik, nämlich wie man mit seinem Leben umgeht, was man tut. Er hat dann die Würde in Beziehung zur Selbstbestimmung gesetzt und hat gesagt, Autonomie, also die Selbstbestimmung, ist der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. Es gehört also zu dieser Würde in gewisser Weise auch unsere Möglichkeit und Fähigkeit, selbstbestimmt uns für das Richtige zu entscheiden. Nun, diese Achtung des Selbstbestimmungsrechts, der zweite Punkt, ist wiederum nicht ganz so einfach, ist eigentlich ein Panoptikum aus verschiedenen Perspektiven. Es kann einerseits dazu verstanden werden, die Möglichkeit zur Selbstbestimmung, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung oder eben die auf das Subjekt begründete Freiheit, eben im Sinne der Mitgiftwürde, die wir haben. Was meint nun auch Kant, wenn er sagt, diese Würde ist dem Menschen eigen? Er meint und hat das auch sehr gut formuliert, der Mensch ist ein Zweck an sich und nicht bloß als Mittel für oder einen bestimmten Willen. Und das sagt ja auch das bekannte Sprichwort, dass man nicht das mit den Mensch als Mittel zum Zweck sehen soll. Wenn man nun das ein bisschen aufgliedert, und diese Rechte kamen ja schon im Beitrag vom Professor Memmer vor, so kann man sagen, aus diesem Selbstbestimmungsrecht erwachsen einerseits Defensivrechte und andererseits Teilhaberechte. Und die haben etwas unterschiedliche Stringenz. Ich kann heute praktisch jede Behandlung, jeden Eingriff in mein Leben ablehnen, und es besteht dieser Anspruch, in Ruhe gelassen zu werden. Jede medizinische Tätigkeit hat zwei Voraussetzungen. Das eine ist meine Zustimmung und das andere ist, auch das kam schon, die Indikation. Wenn diese zwei Voraussetzungen nicht beide vorliegen, ist der Eingriff, abgesehen von Notfällen, wo ich die Zustimmung nicht einholen kann, rechtswidrig. Etwas schwieriger und interessanter sind die sogenannten Teilhaberechte. Die Teilhaberechte sind die Rechte, an einem bestimmten Angebot, einer bestimmten Möglichkeit eben teilzuhaben, und die sind durch bestimmte Bedingungen qualifiziert, nämlich nur, wenn die Behandlung möglich ist, wenn sie nicht aussichtslos ist und wenn sie innerhalb unseres rechtlichen Rahmens ist. Und genau darum geht eigentlich dann die Frage, kann jetzt ein Patient die aktive Verkürzung seines Lebens fordern? Da muss man sagen, zumindest in Österreich ist das nicht der Fall, weil da ist es allein schon außerhalb unseres rechtlichen Rahmens. Man kann diese Rechte, die Teilhabe und die Defensivrechte, auch übersetzen in Freiheiten, nämlich in die Freiheit von, begründet durch das mittlere ethische Prinzip der Autonomie, oder die Freiheit zu bestimmten Dingen, und die hängen auch von gewissen Prinzipien oder Möglichkeiten ab, nämlich von der Gerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit, ein großes Thema heute in der medizinischen Ethik. Wer soll welche Anteile an den begrenzten Ressourcen bekommen, von der Nützlichkeit, ob etwas aussichtsreich ist oder nicht schädlich ist. Nun, wenn man noch einmal genauer schaut hinsichtlich der Defensivrechte und Teilhaberechte in unserem spezifischen Thema, so kann man sagen, die Defensivrechte, vorhin wurde das ja schon gesagt, in Richtung passive Sterbehilfe, man kann alles ablehnen, die Therapieeinstellung ist rechtlich garantiert. Ich spreche immer lieber von Therapiemodifikation, weil es gibt eigentlich nicht einen Therapieabbruch. Das ist eigentlich ein Vokabel, das man als Arzt gar nicht führen sollte. Letztlich geht es um eine Änderung der Ziele. Wenn ein Patient zu uns kommt mit einem Malignom, möchte er zunächst einmal geheilt werden. Er will, dass man ihm hilft. Dieses Ziel der Heilung kann sich modifizieren in ein Ziel der Symptomfreiheit, in ein Ziel der Linderung von Symptomen, bis hin zu einem Ziel, wo es um Lebensqualität geht, und zu allerletzt und fast 180 Grad entfernt von dem ursprünglichen Ziel der Heilung, kann auch ein durchaus gemeinsames Ziel, mit dem Patienten vereinbartes Ziel, ein würdiges Sterben sein, ein Beenden eines natürlichen Lebensbogens. Und die Verfolgung dieser Ziele, das ist unsere Aufgabe, und da ist ein Abbruch oder eine Beendigung von Therapiemaßnahmen eigentlich gar nicht adäquat, sondern diese neuen Ziele haben neue Herausforderungen, haben neue Maßnahmen auch zur Folge und neue auch Behandlungsintensitäten, und es ist eher so, dass man gerade auf gut funktionierenden Palliativ Stationen sehr intensive Behandlungen macht, um dieses letzte Ziel zum Beispiel eines würdigen Sterbens zu erreichen. Nun, die Teilhaberechte, da hier stellt sich tatsächlich die Frage, gibt es diesen Anspruch des Patienten eben auf aktive Sterbehilfe oder womöglich auf Palliativbetreuung? Und hier muss man sagen, alle unsere medizinischen Entscheidungen sind zu einem gewissen Teil normative Entscheidungen. Sie bestehen aus einem deskriptiv-normativen Doppelschritt. Wenn wir einem Patienten eine Blutkonserve geben, schauen wir seine objektiven Befunde an, den Hämoglobinwert, den Hämatokrit, und dann in einem zweiten Schritt sagen wir, und für diesen Patienten ist es indiziert, und müssen aber auch seinen Wertehintergrund mit berücksichtigen. Denken Sie daran, es könnte ein Zeuge Jehovas sein, es könnte ein Patient sein, der besondere Angst vor Ansteckungsgefahr hat. Ich meine, heute wurde erst diskutiert, dass viel zu viel Blut unseren Patienten gegeben wird. Dieser zweite Schritt, diese Wertung, die ist das eigentlich entscheidende Korrektiv unserer medizinischen Entscheidungen. Und wenn wir analysieren den Entscheidungsprozess bei aktiver Sterbehilfe, so sind diese Wertungen ganz oft enthalten. Und sie sind bei verschiedenen Therapieschritten, sowohl beim Patient als auch beim Arzt, enthalten. Und wenn man sich das durchgeht, so ist es zunächst so, dass ein Patient seine Situation einschätzt und sie für nicht mehr lebenswert hält. Hier steckt schon drinnen ein Schwellenwert, eine Interpretation, eine normative Entscheidung. Die führt dann dazu, dass der Patient den Wunsch äußert, sein Leben zu beenden. Mit diesem Wunsch tritt dann der Arzt heran. Und jetzt muss der Arzt ist gefragt, na, ist diese Einschätzung überhaupt realistisch, die dieser Patient trifft? Hat er sich vielleicht geirrt? Liegen falsche Informationen vor? Und hier ist dann der Arzt derjenige, der wiederum einen Schwellenwert festsetzt, ab dem das Leben quasi nicht mehr lebenswert sein solle, und dann der Arzt die Zustimmung zur Tötung gibt und dann als letztes eben diese Tötungshandlung setzen würde. Sie sehen ganz viele normative, interpretative Schritte, die gar nicht so leicht und die von verschiedenen Menschen wahrscheinlich verschieden interpretiert würden. Hier der Text des Gesetzes aus den Niederlanden, Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act. Und hier wird als Grund, und ich habe das gelb hervorgehoben, weil das sonst ein bisschen unübersichtlich ist, der Arzt muss überzeugt sein davon, dass das Leiden des Patienten untragbar ist. Nun gut, was heißt das, das Leiden des Patienten ist untragbar? Leiden, unerträgliches Leid können Schmerzen sein, funktionelle Beschwerden. Das ist etwas, was uns gut verständlich ist, das ist etwas, wo man wirklich auch das nachvollziehen kann. Aber es gibt dann ein Leid durch die Krankheit selbst. Es gibt psychisches Leid, es gibt Depression, der eine Fall, der vorhin genannt wurde. Und es gibt Unzufriedenheit und soziales Leid. Nun, und wo wirklich ist jetzt diese Schwelle? Alle diese Gesetze und all diese Argumente für die aktive Sterbehilfe haben immer die Schwierigkeit, hier klare Grenzziehungen auch zu nennen. Und letztlich bleibt diese normative Interpretation als etwas, was die ganze Sache zu einer sehr unsicheren und zu einer unglaublich schwierigen Konstellation macht, die eben dazu geführt hat, dass man gesagt hat, nein, so etwas kommt nicht in Frage in Österreich, so etwas ist bei uns, und da gibt es diesen Vier-Parteien-Entschluss eigentlich nicht gewünscht. Nun, ganz kurz, sensible und adäquate Aufklärung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, um Angst zu nehmen, um eben diese stille Welt zwischen Arzt und Patient, die sehr gut von Jay Katz beschrieben wird, eben nicht erst aufkommen zu lassen. Die Patienten haben ein Recht auf die Beantwortung der Fragen. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, wie kann es weitergehen, und gerade eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient wird Ihnen hier helfen. Patienten können sowohl das Ausmaß als auch mitbestimmen, ob Angehörige eingeweiht werden sollen. Und natürlich heißt das nicht, dass man den Patienten rücksichtslos aufklären soll. Und ich finde, Max Frisch hat einen sehr guten Spruch hier formuliert. Man soll dem Patienten die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, sodass der andere hineinschlüpfen kann. Und man soll sie nicht wie einen nassen Fetzen um die Ohren schlagen. Und ich glaube, dieses Bild verdeutlicht sehr gut, worum es geht. Dass das nicht immer einfach ist, dass das eine große Herausforderung ist, das ist klar. Aber ich denke, mit diesem Bild im Kopf hat man es etwas leichter. Das habe ich schon gesagt, die qualifizierte Zustimmung ist ebenso wie die medizinische Indikation Voraussetzung jeder Behandlung. In Österreich ist es der Paragraph 116, die eigenmächtige Heilbehandlung. In Deutschland ist es sogar noch schärfer formuliert. Dort ist es auch im Strafgesetzbuch der Paragraph 223 und dort ist es Körperverletzung. Jede Behandlung ohne Zustimmung ist, auch wenn sie dem Patienten hilft, Körperverletzung. Gut, Palliativmedizin begleitet eine vulnerable Lebensphase und wir wissen, dass der ökonomische Druck steigt. Ich denke, man sollte dem nicht nachgeben. Sicher, wir müssen unsere Mittel vernünftig einsetzen. Trotzdem ist gerade die Diskussion um das Geld in dieser Phase mit Patienten nicht angebracht. Es gibt auch hier die Empfehlung des Europarates, dass man sowohl Palliativpflege, also Anspruch auf Palliativpflege sicherstellen soll, dass möglichst gleicher Zugang zu angemessener Pflege da sein sollte, dass Verwandte und Freunde ermutigt werden, hier unterstützt zu werden und dass es hier auch eine Fortbildung, eine wissenschaftliche Qualität in dem Zusammenhang geben soll. Dann komme ich zum letzten Punkt, nochmal spezifischer. Palliativcare hat den Anspruch, dieses wertvolle Leben bis zum Tod zu unterstützen, was nicht heißt, dass das Leben um jeden Preis, wie das schon genannt wurde, verlängert werden soll, aber auch nicht absichtlich beabsichtigt, den Tod herbeizuführen. Das Leben nicht zu verlängern, ist unterschiedlich von der Beendigung des Lebens. Diese Unterscheidungen wurden schon genannt. Die aktive Sterbehilfe ist die beabsichtigte und gezielte Tötung eines Patienten. Die indirekte Sterbehilfe ist die Inkaufnahme des möglichen, aber nicht beabsichtigten früheren Todeseintritts im Zuge einer zielgerichteten Symptombehandlung, eben zum Beispiel einer Schmerzbehandlung. Und der Unterschied, der wesentliche Unterschied liegt im Handlungsziel. Einmal ist das Ziel der Tod des Patienten und einmal ist es die Symptombehandlung. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der aufmerksamkeitsbedürftig ist, auch für junge Kollegen und auch im Unterricht bei Studenten. Es geht darum, zu sensibilisieren dafür, dass es natürlich wichtig ist, unsere Patienten schmerzfrei zu halten. Und solange wir Morphine geben, wobei es ohne dies ein Mythos ist, dass man mit Morphinen Patienten, mit einer normalen Dosierung von Morphinen Patienten umbringt, das ist ja meistens das Gegenteil der Fall. Wir geben ja gerade bei Sarkoma, wird das noch viel besser pathophysiologisch begründen können. Aber wir finden ja, dass gerade die Morphingabe eher zu einer Ökonomisierung der Atmung führt und sehr oft Patienten mit niedrigen Morphindosen sogar besser respiratorisch dastehen als ohne. Aber trotzdem, das Wesentliche ist immer, was beabsichtige ich damit? Drehe ich diese Pumpe so auf, bis der Patient von den Symptomen behandelt ist und mache ich dann einen Stopp, dann bin ich innerhalb des Rechtsrahmens und tue dem Patienten auch was Gutes. Wenn ich die Pumpe aber weiter drehe, bis der Patient stirbt und tot ist, dann, und mein Ziel ist es auch, ihn zu töten, dann überschreite ich diesen Rechtsrahmen und mache etwas, was nicht richtig ist. Nun, welche Differenzen bestehen? Es gibt eben auf der einen Seite die aktive Sterbehilfe, wo bei meiner Ansicht nach hier die Grenze der Autonomie erreicht ist. Das mit dem Doppeleffekt, mit dem Handlungsziel habe ich gerade formuliert. Und es ist hier auch etwas, was von dem Philosophen Gilbert Ryle ganz gut herausgearbeitet wurde. Er hat gesagt, wir können den Lebenswert eines Menschen überhaupt nicht einschätzen, weil wir können ja nicht das Leben mit Nichtleben vergleichen. Wenn wir sagen, das Leben dieses Menschen ist nicht mehr lebenswert, dann vergleichen wir seinen Tod mit seinem jetzigen Leben. Und was der Tod ist, ist für uns alle völlig uneinsichtig, völlig unnachvollziehbar, was das ist. Und hier begehen wir einen sogenannten Kategorienfehler. Was wir einschätzen können, ist die Situation seines Lebens mit oder ohne Therapie. Und diese Entscheidung ist auch unsere Aufgabe als Ärzte. Wir müssen entscheiden, ist dieser Patient besser dran, wenn wir ihn mit der einen oder anderen therapeutischen Maßnahme behandeln, oder ist er besser dran, wenn wir diese Maßnahme weglassen oder sogar beenden. Was nicht konsensfähig ist, ist eben der Tod als Handlungsziel. Nun, welche Differenzen zwischen diesen beiden Positionen sind überbrückbar? Die überbrückbaren sind sicher die Minimierung des Leides, die unüberbrückbaren die absichtliche Tötung des Patienten, weil eben das Leid, wie immer es auch da ist, nicht durch Abschaffung der Subjekte, nämlich der Leidenden, aufzulösen ist. Die Toleranz gegenüber der aktiven Sterbehilfe ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil sie nämlich den Weg in die Situation, in eine asymmetrische Position darstellt, weil sie nämlich den Weg öffnet in die aktive Sterbehilfe und in den falschen Weg. Die Legitimierung halte ich auch für einen falschen Weg, wie in den Niederlanden. Es hat sich dort gezeigt, dass es nicht nur innerhalb des Rechtsrahmens, sondern auch außerhalb zu einem großen Missbrauch gekommen ist. Und was sicherlich auch nicht sinnvoll ist, wenn wir dieses Problem und auch die teilweise noch bestehenden Wünsche nach aktiver Euthanasie nicht ernst nehmen und sagen, das gibt es gar nicht, das stimmt nicht. Wir müssen uns auch im Klaren sein, dass die Palliativmedizin nicht alle schwierigen Situationen am Ende des Lebens in Ordnung bringen kann. Es gibt, und das hat hier eine ältere Arbeit, aber glaube ich immer noch repräsentativ gezeigt, dass doch aus einer Gruppe, die einen ganz beträchtlichen Wunsch nach Euthanasie geäußert haben, nach einer hervorragenden palliativmedizinischen Betreuung immer noch eine ganz kleine Gruppe, ein ganz kleiner Prozentsatz übrig bleibt, der nach wie vor bestehend den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe hat. Robert Dwycross ist einer der Doyens der Palliativmedizin, wirklich einer der ganz profilierten Palliativmediziner, ein Engländer, der sein ganzes Leben eigentlich dieser Aufgabe gewidmet hat und auch wiederholt Präsident der Palliativgesellschaft war. Und der hat zwei für mich ganz beeindruckende Zitate gebracht. Er hat gesagt, wenn ein Arzt nie versucht war, einen Patienten quasi mit Medikamenten erlösen zu wollen, dann glaubt er, dass dieser Arzt wohl eingeschränkte klinische Erfahrung haben muss oder nicht wirklich empathisch ist. Und er hat etwas anderes gesagt, er hält einen Arzt, der einen Patienten in schwierigen Leidenssituationen alleine lässt, für moralisch weniger akzeptabel als einen, der in einer Extremsituation dazu greift, dass er einen Patienten an ihm Euthanasie ausführt. Ich finde das von jemandem, der wirklich sein Leben der Palliativmedizin gewidmet hat, fand ich zwei ganz bemerkenswerte Aussagen. Als pragmatische Konklusion kann man die Entscheidung des House of Lords sagen, die gesagt haben, es gibt diese extremen Fälle. Es gibt diese Situationen, wo wir wirklich nicht wissen, was ist hier richtig, was ist hier falsch. Aber diese Extremfälle können nicht vernünftigerweise dazu führen, dass wir unser Tabu, nämlich dass ein Arzt einen Patienten tötet, dass wir dieses Tabu brechen und daher sollten wir dabei bleiben. Mittlerweile wackelt das in Großbritannien, aber Sie wissen, das House of Lords sind die Entscheidungen von 5 Lordrichtern und die werden politisch besetzt und es ist durchaus möglich, dass hier andere Mehrheiten zu anderen Entscheidungen führen. Nun, gibt es Ausnahmen? Soll es Ausnahmen geben? Und welche möglichen Wege haben wir aus dem Konflikt? Ich glaube, man sollte immer versuchen, den Konsens auszuschöpfen und alle Möglichkeiten nutzen, wie man dem Patient den Todeswunsch oder zu prüfen, was wirklich dahinter steckt. Also ich hatte gerade erst gestern mit einem Patienten, wurde ich angesprochen, während der Visite, wo mir der Patient gesagt hat, naja, am liebsten hätte ich die kleine Spritze, aber das ist bei Ihnen ja im Haus nicht möglich. Daraufhin entwickelte sich ein längeres Gespräch, was er denn wirklich möchte, was ihn so belastet. Und er hat gesagt, nein, er hat genug, er möchte eigentlich nicht mehr leben. Und manchmal muss man das dann auch so stehen lassen. niemand hat auf alles eine Antwort. Und wie ich ihn heute bei der Visite getroffen habe, saß er dann mit seiner Frau schon am Fenster, zwar mit Sauerstoff, aber hat schon wieder etwas mehr Lebensgeist in sich gefunden und hat diesen Wunsch nach der Spritze nicht mehr geäußert. Ich glaube, manchmal wären Patienten auch überrascht, wenn sie uns darauf ansprechen würden, diesen Wunsch nach der kleinen Spritze, und wir sagen, in 10 Minuten komme ich vorbei, bereiten Sie sich vor. Ich glaube, manche würden das gar nicht dann so gerne haben. Sehr oft steckt hinter diesem Todeswunsch oder dieser Frage eben auch eine ganz andere dahinter versteckte Botschaft, nämlich nach Beziehung, nach Zuneigung, nach Trost, nach Auflösung von Angst, nach dem Ruf, dass man ihnen eine Perspektive vielleicht zeigt, die sie selbst im Moment nicht sehen können. Ich glaube, man muss dabei bleiben, die absichtliche Tötung eines Patienten ist kein akzeptables Ziel, weil wir eben das Leid, was sich bei unseren Kranken entwickelt, einfach nicht durch ihre Abschaffung aufheben können. Die gemeinsamen Wege sind eben, die Palliativmedizin zu fördern. Auch in der Schmerztherapie ist noch viel zu tun. Die Therapiebegrenzung im Sinne der Autonomie zu beachten. Die Patientenverfügungen sind vielleicht ein wichtiger Weg, wobei ich sie mehr als ein Kommunikationsinstrument sehe, weniger als ein Entscheidungsinstrument. Die psychosoziale Betreuung auch der Angehörigen ist ein wichtiger Punkt, der sicherlich noch ausbaufähig ist. Und ein möglicher Weg, der sich eigentlich in meiner Abteilung in den letzten Jahren immer wieder als sehr positiv herausgestellt hat, wenn wir wirklich Patienten haben mit unerträglichen Schmerzen oder mit einer Atemnot, wo wir gar nicht mehr weiter wissen, oder wirklich ein extremer Erschöpfungszustand von Patienten im Endstadium mit Karzinomen sich darstellt, dann greifen wir zur palliativen, terminal ist vielleicht falsch, aber zur palliativen Sedierung, wo wir die Patienten mit Hilfe eines Dormicum-Perfusers für 24 Stunden oder für 12 Stunden in einen künstlichen Tiefschlaf versetzen, sie dann aber wieder aufwachen lassen. Und das hat eigentlich, auch hier ist das Ziel eben die Symptomreduktion, nicht die Sedierung, sondern die Erholung des Patienten aus seinem unerträglichen Zustand. Und sehr oft führt es dann dazu, dass die Patienten am nächsten Tag mit etwas weniger Schmerzen aufwachen, dass diese Schmerzspirale unterbrochen wurde und dass sie wieder Kontakt aufnehmen können, auch zu Angehörigen nochmal kommunizieren können. Und also ich hatte einige Patienten, speziell Jüngere, die das als sehr hilfreich erlebt haben. Letztlich, und das ist auch mein letztes ist die Schwierigkeit, das Leid von Patienten annehmen zu können, nur dann möglich für einen Patienten, wenn er wen findet, der dieses Leid mit ihm teilt, und nur dann, wenn man sich auf diese Patienten einlässt und ihre Würde respektiert, auch in ihrer beeinträchtigten Situation, dann wird man ihnen beistehen können und wird diesen Wunsch nach Euthanasie auch abwehren können. Vielen Dank. Applaus